Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Teleblocher. Heute an einem Ort, wo wir, glaube ich, erst einmal gewesen sind. Ist in Ihrem Leben eigentlich ein wichtiger Ort da, oder?
Ja, Schloss Rhäzüns ist für mich ein wichtiger Ort in meinem Leben. Das merkt man nicht im Alter, das merkt man eigentlich erst hinterher. Das ist eine unglaublich gute und schöne Trutzburg. Da über dem Rhein.
Das ist der Hinterrhein, wenn man
ja,
sagen.
Ja, das ist der Hinterrhein mit dieser wunderbaren Flusslandschaft, die sich immer wieder verändert. Und abgeschieden, da ist man für sich allein. Die Aufgabe ist natürlich, dass man so ein Schloss erhält. Und gut, es gehört der Rems-Chemie. Wir brauchen es natürlich auch für Besuch, zusammen mit den Firmen und so weiter. Und der Kanton Graubünden ist sehr froh, dass jemand dem Schloss so gut schaut.
Und Sie haben, glaube ich, Wohnrecht da drinnen, oder?
Jawohl, ja. Also ich bin Mieter. Ich bin ja nur noch Mieter.
Also Sie zahlen Miete, oder?
Ja, ja, natürlich. Ja, das muss alles super sein. Das wollte ich auch. Nicht, dass wir da... Nein, das muss super sein. Und dafür schaue ich auch am Schloss. Ich habe auch Bilder da drinnen von mir. Also, das ist alles super geregelt. Aber es ist ein wunderbarer Ort.
Aber so muss man gleich mal sagen, eben, wir sehen da den Hinterrhein. Jetzt sage ich mal gleich etwas. Der gehört eigentlich auch zu Ihrem Eigentum,
ja,
oder?
Ja, aber dann reden wir nicht so klar. So, ja. Wir machen auf jeden Fall die Uferverbauung. Und das, wenn man sagt, gehört auch zu dem Eigentum, da ist ja theoretisches Recht. Also, da hat es Fischer, die kommen, da fahren Kanuaben und so weiter. Das ist ein öffentliches Gewässer. Also, aber ob es eingetragen ist oder nicht, das ist eine andere Frage.
Aber gleich, das hat, wo Sie dem übernommen haben, haben Sie eben auch Bauernhöfe gehabt und glaube auch noch drei Schlösser, oder?
Ja, das Schloss und dann Schauensteiner Schloss im Fürstenau und das Fürstbischöfliche. Die beiden habe ich verkauft, weil schon ein Schloss ist viel. Auch zum Erhalten ist auch
groß. Aber was heisst das? Wie muss man sich das vorstellen? Was kostet denn ein Unterhalt für ein Schloss? Oder was passiert in so einem Schloss?
Also so ein Schloss von dieser Größe müssen Sie im Jahr eine halbe Million rechnen. Wir haben jetzt ein Ehepaar da drauf, wo erst im Schloss schaut und zweitens, wo kochen, servieren. Da haben wir Gäste. Und eine Firma braucht auch einen Ort, wo man Gäste, die ein besondere Gäste sind, kann einladen. Beispiel, wenn da immer grosse Geschäfte kam mit China und die Gouverneure, die gekommen sind. Natürlich haben wir sehr gute Restaurants, auch in Ems und in Bonaduz und so weiter, aber auf ein Schloss einladen. Und das Schloss hat ja mal 5 Jahre lang dem Napoleon persönlich gehört.
Das ist mal da gewesen, oder?
Ja, das weiss man nicht so ganz sicher. Also, von 1809 bis 1814 hat ihm das gehört. Dann ist es wieder zurückgegangen. Es ist ja bis dahin ein Habsburg gewesen, oder? Und die Chinesen haben einen unglaublichen Respekt vor dem Napoleon. Also, wenn ich das Napoleon-Zimmer zeige, Möbel, wo er draufgesessen ist, und die Chinesen, die haben so einen Respekt.
Also, er ist wirklich draufgesessen, oder? Ja,
wirklich draufgesessen.
Aber es ist
eine
schöne
Idee. Ich war ja nicht dabei gewesen. Es sind auf jeden Fall Möbel aus dieser Zeit. Und es ist das Zimmer, wo in die Zeit die passt. Ob der Napoleon persönlich und wie viel mal da war, aber er hat immer Wert darauf gelegt, dass es ihm persönlich gehört.
Ah, ja?
Und nicht im Staat, jawohl.
Ah, das ist verbrieft, oder?
Ja, das ist verbrieft. Aber ich weiss nicht, ob die Kasse von Napoleon als französischer Kaiser und vom Staat so drin war. Das will ich jetzt nicht untersuchen. Aber man hat es ihm nachher wieder weggenommen. Also, hat es ihm doch wahrscheinlich nicht so persönlich gehört, dass man es ihm persönlich weggenommen hat, sondern man hat ihm ja wieder den französischen Staat weggenommen. Und dann ist es wieder zurück zuerst an Habsburg gefallen, also Österreich-Ungarn ist ja das gewesen. Und dann nach dem Wiener Kongress ist es im Kanton Graubünden überschrieben worden, aber es ist noch lang gegangen, manches Jahr, bis es endlich übertragen worden ist. Angeblich ist immer der Grundbuchführer, würde man heute sagen, wo das hat müssen machen, krank sein. Weil der Kanton Graubünden sagt, ich nicht will. Wegen dem Kostenpunkt. Mhm. Und er hat es nachher auch nicht gegeben, darum ist es nachher in die private Hände gekommen. Und es ist dann versteigert worden. 1964, und dann ist es zu ihm gekommen.
Mhm. Also Sie würden niemandem empfehlen, ein Schloss zu kaufen, oder?
Nein. Also erstens...
Es gibt ja noch viel zu verkaufen, oder?
Wenn man ja, das kann, oder? Ja, Schloss. Also ein Schloss kaufen ist nicht das Problem. Da kommt jeder hinüber. Aber ein Schloss erhalten, das ist natürlich die grosse Aufgabe. Da muss immer dahinter sein, und ich sage immer, so ein Schloss muss erhalten werden. Und man muss es halt machen, solange man es kann. Wenn man es nicht mehr kann, muss es halt wieder ein anderer kommen. Mhm. Und das ist jetzt eine ideale Kombination, dass man ein Schloss auch kann für ein wirtschaftliches Unternehmen brauchen und nutzen. Sonst dürfte ja ein Unternehmen, wo Werkstoff produziert für die ganze Welt, nicht ein Schloss haben. Im Kanton Graubünden. Mhm. Aber die früheren Unternehmer, also meine Vorgänger, Gründer, die haben natürlich andere Rechnungslegungen gehabt als heute. Oder? Da hat man gekauft und expandiert und Grundstück gekauft. Und nein, das Schloss kann man noch nicht abbrechen, das muss man jetzt kaufen da in Fürstenau und so weiter. Und zwar, sie haben eine gute Absicht gehabt. Also. Er hat immer gesagt, wir müssen die alten Häuser kaufen, um sie zu erhalten. Aber als ich dann eben übernommen habe, und eben sie praktisch am Boden war, habe ich gesagt, ja, wir können doch nicht solche Schlösser kaufen. Unterhalten geht ja nicht. Und dann habe ich die abgestoßen. Aber immer, wenn die werden, denkmalpflegerisch erhalten.
Jetzt gleich Ihrem Vorgänger haben Sie angesprochen. Der hat ja für das Flussstück gleich noch etwas Interessantes gemacht, oder?
Ja, ja, ja.
Er verhindert, dass, glaube ich, eine Autobahn da durchkommt, oder?
Ja. Also ursprünglich hat man die Autobahn da auf hoher Stelze über die wunderbare Rheinlandschaft gemacht. Und dann hat der gesagt zu der Regierung, das kommt doch nicht in Frage.
Sie das ist der Oswald,
ja, der Oswald. Das ist ein autoritärer, aber... Also, sehr gutmeinender Typ war der. Die Firma an dem unmöglichen Ort in den Bergen aufgebaut. Da muss man jetzt im Land kriegswirtschaftliches Unternehmen gewesen. Und ist immer vorangegangen. Aber er hat natürlich auch in die öffentlichen Sachen nie geredet, oder? Und gesagt, also, da braucht dann, also, so etwas Wüstes kann man ja nicht machen. Und dann hat die Regierung nicht nachgegeben. Sie hat gesagt, wer regiert eigentlich da? Ich bin dabei gewesen an dieser Besprechung.
Ah, ja, das, ja.
Wer regiert eigentlich da, hat die Regierung gesagt. Dann hat er gesagt, das will ich jetzt euch schon zeigen. Ja, dann ist er heimgegangen. Ich habe noch gesagt zu ihm, also, so kommen wir sowieso nicht zu einem Nehmen mit der Regierung, wenn man die so behandelt.
Hat sie gesagt, ja?
Ja, zu ihm. Ja. Dann hat er gesagt, fertig, jetzt machen wir ein eigenes Projekt. Dann hätte er eine eigene Nationalstrasse auf seine Kosten planen lassen. Da drauf, wo die wunderbare Aue in Ruhe gelassen hat. Und hat die in Bern eingegeben. Neben dem Projekt der Regierung hat er ein eigenes eingegeben. Und dann ist das untersucht worden. Ich mag mich noch gut erinnern. Und so ein Türlimann und die Heimatschutzkommission sind da schauen.
Also wo sind sie gekommen?
An der ja, Ort, ja, oder? Ja, ja, genau. Um die Dinge anschauen und so weiter. Und dann hat sich der Bundesrat für sein Projekt entschieden. Mhm. Begründung war aber nicht der Naturschutz, sondern es sind 100 Millionen billiger.
Mhm. Also muss man vielleicht sagen, ganz kurz.
Jetzt geht sie da durch den Berg
durch. Durch den Berg durch, geht in einem Tunnel,
jawohl,
die Autobahn hinein nur.
Durch, jawohl.
Dosis, oder?
Jawohl. Ja, ja, ja. Und heute ist das eigentlich unverständlich, dass man dort mal eine Bahn da drüber auf hoher Stütze machen. Das kann eigentlich niemand begreifen. Aber früher hat man halt anders gedacht, oder? Hat man Krankenkarten genommen. Weil Tunnel sind gar nicht so teuer. Weil man muss natürlich das Land nicht rechnen, oder? Das ist natürlich der Vorteil, oder?
Also hochinteressant, vielleicht noch schnell zu dem Ort. Das ist ja, glaube ich, im Schloss Ihren wichtigsten Ort, oder?
Ja, da draußen sitze ich am Morgen sehr gern über dem Rhein, trinke einen Kaffee. Und jetzt, wenn man uns da zutut, sind sie da wie abgeschieden. Es ist auch immer Leute, die das sehen, sagen, das sieht aus wie in Kanada oder so. Da. Die Abgeschiedenheit, ja, das gefällt mir.
Also, wir sind am frühen Morgen jetzt hier auf dem Schloss Rhäzüns. Es gibt natürlich auch noch die Real-Weltpolitik im Sommer natürlich nicht so gross wie sonst. Jetzt ist mir etwas aufgefallen die letzte Woche. Jetzt haben ja immer alle geschnödet, der Franken sei so hoch. Und wenn wir jetzt aber plötzlich den Wechselkurs anschauen, ist er praktisch gleich wie der Euro. Was ist da passiert? Ist der Schweizer Franken so schwach geworden oder sind die Europäer plötzlich so stark?
Ja, es ist also so, er ist für einen Euro zahlt man jetzt etwa einen Franken 15.
Ja.
Und in der
schon 1,50
nach der Finanzkrise ist er bis auf den Franken gefallen, oder? Vorne ist er immer so bei 1,50, 1,40, 1,50, sogar bis 1,60 gewesen. Und dann ist er runtergefallen. Dann hat dann ja die Nationalbank stabilisiert bei 1,20. Und hat dann nachher die Untergrenze, weil sie gemerkt hat, das kann ich gar nicht.
Aber der hat ja hunderte von Milliarden
gekostet. Das kann wir gar nicht machen. Hat sie es aufgegeben und dann ist er runtergestürzt. Bis auf den Franken. Und das ist natürlich so ein Währungsschock. Man muss einfach mal sehen, soll ich es ein bisschen vereinfacht darstellen. Statt man für einen Euro einen Franken 50 gezahlt hat, hat man schon bekommen für einen Franken. Das ist ja zum Teil für einen Vorteil, wenn man ins Ausland geht. Und der andere sagt dann am Ladentisch, los, es kostet 1 Euro. Dann hätte er früher müssen 1,50 rausnehmen und jetzt einen Franken. Und darum sind auch die Leute ins Ausland gepostet, das ist ja klar. Darum haben sie gesagt, ins Ausland. Und der vom Euro-Raum, also von Deutschen zum Beispiel, Italiener oder Franzosen, die haben ja alles gleich Geld. Wo in die Schweiz kam, hat gesagt, oh, ist jetzt das teuer geworden. Jetzt wohne ich für einen Franken, oder? Muss ich viel mehr Euro ausgeben, weil der Franken so stark ist. Und damit natürlich das erste Mal der Tourismus hat das gemerkt. Dann die Exportindustrie, die verkauft hat, hat zwar Euro bekommen, aber die sind viel weniger wert gewesen. Und so einen Schock, das ist immer im Moment sehr schwer zum Ertragen. Und da haben auch alle wahnsinnige Angst bekommen. Aber ich habe von Anfang an gewarnt, ich habe gesagt, hört, der Schock ist schlimm, aber auf die Länge gleicht sich das alles wieder aus. Erstens zwingt es unsere Industrie dafür zu sorgen, dass wir kostengünstiger werden. Wir müssen Konkurrenzfähigkeit erkämpfen. Und zweitens, wir kaufen ja auch ein. Die Schweiz kauft ja einen Haufen ein. Öl, Benzin, all diese Sachen werden natürlich mit einem starken Franken auch billiger. Und das gleicht sich dann wieder aus. Und das sieht man auch, wenn man jetzt zum Beispiel Firmenabschlüsse vom ersten Halbjahr hier anschauen, von der Export, von den grossen Exportunternehmen, die sind zum grössten Teil brillant, oder? Und jetzt korrigiert sich das wieder auf die andere Seite, aber was immer gesehen, der Schweizer hat einen schwächeren Franken in der Hand. Sein Geld ist auch weniger wert. Das vergisst man immer. Also, an sich sind die Länder, die starke Währungen haben, das ist eben ein Zeichen auch von der Gesundheit von einem Staat. Warum zahlen die Leute mehr zahlen für Geld? Weil sie mehr Vertrauen haben in die Volkswirtschaft. Mhm.
Aber was liegt jetzt gleich nochmal? Warum ist er denn eingebrochen?
Ja, es ist ja so. Zuerst muss man mal sagen, warum ist eigentlich hier der Euro so schwach geworden? Das hängt damit zusammen, das Vertrauen in die Europäische Union, das ist ja die Währung der Europäischen Union, sehr abgenommen hat. Und es hat sich dann...
Dann hat er das Vertrauen jetzt zugenommen, oder?
Hat er ein bisschen zugenommen, ja. Mit dem Sieg, also in Frankreich mit dem Macron. Man hat natürlich Angst gehabt von Le Pen würde gewinnen. Das hätte die Wirtschaft, das ist ja eine links, also eine nationalsozialistische Partei ist das. Die sind Sozialisten, oder? Und das ist für die Wirtschaft sehr schlecht. Denn auch in Frankreich, in Deutschland, hat man das Gefühl, ja, also da die Gefahr von der AfD, wo das sind ja keine Sozialisten, die sind also innen politisch schwer zum platzieren. Das ist auch genau. Denn in Italien ist da der, ist eigentlich der Berlusconi
wieder.
Und der Cinque Stelle, also da die fünf Sternbewegung von Peppe Grillo, also das Vertrauen hat ein bisschen zugenommen. Und das Vertrauen hat aber auch ein bisschen abgenommen gegenüber Amerika. Darum ist der Dollar schwach. Der Dollar ist schwach. Weil da weiss man nicht recht, was eigentlich mit Amerika richtig geht. Wobei die Wirtschaft hat sich auch stark aufgefangen. Es ist eigentlich eine gute wirtschaftliche Situation. Und in Europa, da ist die Schweiz immer einbezogen, ist natürlich die Konjunktur auch gut. Das hängt jetzt nicht mit der Politik zusammen. Das sind die üblichen Wellenbewegungen. Und wenn es gut geht, hat man Vertrauen in die Wirtschaft, hat man Vertrauen ins Land, dann ist auch die Werbung stark. Oder? Und darum ist die starke Währung ein positives Zeichen für ein Land. Natürlich, wenn sie so sprunghaft ist, ist das ein Problem. Aber Sie können jetzt mal schauen, unsere Exportunternehmen, die guten, gesunden Exportunternehmen, hat es keinen, der pleite gegangen ist wegen deren Abwertung. Der Gewinn ist ein bisschen zurückgegangen am Anfang, ist ja klar. Und nach der Finanzkrise aber nicht nur wegen der Währung, das sind ja ganz andere Probleme gewesen. Man muss immer aufpassen, es geht in der Wirtschaft nie nur durchab, geht immer auch wieder durchauf, geht auch nie nur durchauf, geht immer wieder ein bisschen durchab.
Aber jetzt sind Sie auch ein bisschen die Ausnahme. Bei dem hat man das Gefühl, es geht immer durchauf, oder?
Ja, natürlich wäre es vielleicht mit einem schwächeren Franken noch mehr draufgegangen, kann ja sein. Aber
warum ist denn das eigentlich so, das EMS-Phänomen? Ne?
Ja, sie hat natürlich jetzige Produkt, wo sie einfach sehr führend ist auf den Weltmärkten.
Weißt du zum Beispiel?
Wenn man sieht, die exportiert ja 96%. Das ist ja enorm.
Von da oben?
Ja, ja. Also, es ist so, sie produziert etwa 50% von allem, was da ist. Aber sie hat nicht mehr zurückgefahren. Sie sind natürlich Expansionen im Fernen Osten, in Amerika und so weiter. Und da braucht man immer auch gewisse Produktionen. Und wenn man gute Produkte hat, und das ist natürlich ein jahrelanges Bemühen von EMS, gute, hochstehende Produkte haben. Nicht derige, die alle anderen auch können. Da haben wir in der Schweiz keine Chance, oder? Aber in der Schweiz hat es fast keine Kunden, weil die gehen ja vor allem mit der Autoindustrie, in die Elektronik, in die Brillenindustrie und so weiter. Und das sind nicht vor allem Schweizer, die die herstellen. Mhm. Aber da muss auch jedes Jahr erkämpft werden. He? Der Sohn führt ja eine Chemiefirma, hat sie dann geteilt. Dotika, ES Dotika, die machen Feinchemikalien. Er hat den schwersten Teil müssen übernehmen in der Familie. Weil dort hat man gesehen, da braucht eine Erneuerung von der Produktpalette. Und der hat jetzt eigentlich fast 10 Jahre lang geforscht und entwickelt, bis er jetzt Produkt hat und jetzt schenkt es ein. Das ist eben der Vorteil, wenn man ein Unternehmer selber ist und die Firma selber hat, dann kann man so einige Zeiten sagen, so, jetzt forschen wir, entwickelt, jetzt ist nicht der Gewinn im Vordergrund. Nachher muss es einschenken. EMS hat eigentlich Produkte im Wesentlichen gehabt, aber die müssen auch jedes Jahr weiterentwickeln, neue Produkte haben.
Aber was sind jetzt, früher ist ja der Airbag-Zünder, ist ihr ein Renner
gewesen? Ja, ist einer gewesen, also ist nicht, umsatzmässig nicht so viel gewesen, aber der Airbag-Zünder, der ist heute nicht mehr ein Hightech-Produkt, wo...
Das war dort vor 20 Jahren.
Ja, natürlich.
Da sind sie Pionier gewesen auf dem.
Ja, da ist ja ganz... EMS hat die hohe Qualität angebracht und ist dort der führende Lieferant geworden. Aber heute, also wenn man sieht, die Preise sind vielleicht noch ein Dreißigstel vom Anfang. Das ist, weil es automatisiert ist und jetzt auch ein Massenprodukt ist. Und dort mal ist es etwas Neues. Das ist alles mit diesen Produkten. Die sind am Anfang, wenn man ein Pionier ist, ist das etwas. Und nachher, im Laufe der Zeit, wird das ein allgemeines Produkt. Dann nehmen wir ein einfaches Beispiel, das Handy. Oder? Also wenn das Nokia-Handy nimmt, das war die grosse führende Firma im Handy, oder? Und,
bis etwa vor 10 Jahren, ja.
Ja,
dann, bis iPhone kam.
Ja, dann sind auch die anderen gekommen. Und dann ist es ein Massenprodukt geworden. Und die hat man nachher in Asien gemacht und nicht mehr in Schweden und so, oder? Und so weiter und so fort. Und Nordländer sind ja die Ersten gewesen, oder? Mit Nokia. Und dann ist es ein Massenprodukt geworden. Darum ist Nokia nachher schlecht gegangen. Aber das geht mit denen, die jetzt das iPhone machen, auch wieder. Das ist bald wieder vorbei. In der Industrie ist immer, jedes Produkt hat einen Alterungsprozess. Und der Alterungsprozess, der ist gross, wenn man nicht neue Produkte macht oder neue Entwicklungen macht, veraltet es eben.
Weißt du denn jetzt, haben wir jetzt vorhin gehört, der Airbag-Zünder? Weißt du jetzt,
ja gut, Emser also die Hauptprodukte von Emser sind Werkstoffe, polymere Werkstoffe, das sind chemische Verbindungen, Werkstoffe, die zum Beispiel für Gegenstände gebraucht werden, die hitzebeständig sein müssen, das ist bei den Autos natürlich wichtig im Motorenbereich, oder? Wo leicht sein müssen, ist für die Autos auch wieder wichtig, dass das Auto nicht schwer wird, es braucht zu viel Benzin, wo leislig ist, die ersetzen Stahl. Und Stahl ist schwer, Stahl ist laut, oder? Und hat Gewicht. Und das ist ein Prozess in der Autoindustrie. Jetzt die meisten Sachen, das ist also Wald, Feld und Wiesenprodukt, sagen wir dem. Das sind Massenkunststoff. Aber für die ganz besonderen Sachen, denn zum Beispiel, dass das Auto nicht rostet, da braucht es einen Schutz. Vor allem einen Unterbodenschutz, oder? Da ist eben auch führend. Und es braucht heute Nähte, sind ganz wichtig, dort, wo verschiedene Teile zusammen gemacht werden. Das Aufbringen. Da habe ich zu meiner Zeit angefangen, kleine Firma kaufen für Roboter. Und das ist heute ganz wichtig, die Autoindustrie, dass man nicht mehr selber muss und öffentlich, das ist teuer. Und dann kommt ein Roboter und fährt unten durch und fährt. Das ist wunderbar zum Schauen. Und das sind alles Entwicklungen, die wichtig sind, wie das verbilligte Herstellprozess bei den Autos. Jetzt bei der Optik, da hat es wieder andere Anforderungen, nämlich leichte, stabile Bestandteil. Aber Ems macht nur den Werkstoff. Sie macht keinen Bestandteil. Also mit Ausnahme vom Zünder, das ist, da macht man fertige Zünder. Aber sonst liefern sie nur den Werkstoff und aus dem machen dann Kunden die Produkte.
Also hochinteressant, Autoindustrie ist auch ein Riesenthema. In Deutschland vor allem reden wir in einer von der nächsten Sendungen. Die Zeit ist leider schon wieder rum. Da wäre eine weitere Ausstrahlung von Daniel Blocher, wirklich an einem ungewöhnlichen Ort im Schloss Rhein-Zünz, oberhalb vom Hinterrhein Richtung Thusis. Freut mich, dass Sie dabei gewesen sind. Freue mich aber auch, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Gutes Wochenende und bis bald.